Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt, sagt der 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Aber was dürfen wir hoffen?
Der Prophet Jesaja sagt es uns: Am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge, er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker, viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. Er spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg.
Jesaja Kapitel 2, die Verse 2 bis 4.
Ja, mehr noch. Im 25. Kapitel fährt er fort. Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er
von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er wird uns retten. Das ist der Herr, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Jesaja Kapitel 25, die Verse 6 bis 9. Ist das realistisch?
Hat sich so etwas je ereignet? Oder ereignet sich nicht eher immer das Gegenteil? Ist da nicht, um ein Beispiel zu nennen, Gottfried Keller realistischer, wenn er die Tatsachen dieses Lebens in ein Gedicht fasst, das hier erinnert werden soll?
Ich sah eine junge Welle, die durch Alpenrosen floss und sich freudig mit der Quelle lebensfroh ins Tal ergoss. Schien der Himmel drin versunken und war doch so leicht und klar, und ich hab davon getrunken, wie so frisch und rein sie war. Bin dann auf dem Meer gelegen, wo das Kreuz am Himmel steht, nicht konnt unser Schiff sich regen, windstill war's, kein Lüftlein weht. Ich schaut in die Wasser nieder, in die Tiefen unverwandt, und sah meine Welle wieder aus den Bergen wohlbekannt. Von dem heißen Strahl durchzittert, ja, es war sie deutlich nah, doch versalzen und verbittert, still und mutlos lag sie da. Wie kommt Gottfried Keller zu diesem Pessimismus? Nun, er hatte beim Philosophen Ludwig Feuerbach den Atheismus kennengelernt und angenommen. Im Winter 1848-49 hatte der Schweizer Gottfried Keller in Heidelberg den deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach kennengelernt. Dort hielt der atheistische Denker im Rathaussaal Vorlesungen über das Wesen der Religion. Diese berühmten, später gedruckten Vorlesungen schlossen mit einprägsamen Worten, die auch die geistige Richtung bezeichneten, in der Gottfried Keller fortan seine Dichtkunst entwickelt hat. Feuerbach beendete seine Rede mit den packenden Formulierungen, er wolle seine Zuhörer aus Gottesfreunden zu Menschenfreunden, aus Gläubigen zu Denkenden, aus Betern zu Arbeitern, aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits, aus Christen zu Menschen, zu ganzen Menschen machen. Die Begegnung mit Feuerbach verwandelte Kellers Leben und Schaffen. Im Roman Der grüne Heinrich setzt er den lebenden Philosophen mit einem Zaubervogel gleich, der im einsamen Busche sitzt und den Gott aus der Brust von Tausenden hinweg sah. In dem Programmgedicht »Ich habe in kalten Wintertagen« hat er das Schlüsselerlebnis seiner weltanschaulichen Neuorientierung zu einem lyrischen Text verarbeitet. Ich will auch dieses Gedicht hier nicht vorenthalten. Ich habe in kalten Wintertagen, in dunkler, hoffnungsarmer Zeit, ganz aus dem Sinne dich geschlagen, o Trugbild der Unsterblichkeit. Nun, da der Sommer glüht und glänzet, nun sehe ich, dass ich wohlgetan, aufs Neu habe ich das Haupt bekränzet, im Grabe aber ruht der Wahn. Ich fahre auf dem klaren Strome, er rinnt mir kühlend durch die Hand, ich schau hinauf zum blauen Dome und such kein besseres Vaterland. Nun erst verstehe ich, die da blühet, o Lilie, deinen stillen Gruß, ich weiß, wie sehr das Herz auch glühet, dass ich wie du vergehen muss. Sei mir gegrüßt, ihr holden Rosen, in eures Daseins flüchtigem Glück, ich wende mich vom Schrankenlosen zu eurer Anmut froh zurück. Zu blühen und ganz zu leben, das lehret euer Duft und Schein, und willig dann sich hinzugeben, dem ewigen nimmer Wiedersehen. Gottfried Keller spricht in diesem Gedicht vom Trugbild der Unsterblichkeit. Er hat dem Glauben an ein ewiges Leben den Abschied gegeben. Der Glaube an die Auferstehung der Toten ist nichts als ein Wahn, der mit dem Menschen ins Grab gegeben wird. Im Grabe aber ruht der Wahn. Es ist folglich auch unnütz, sich mit so etwas wie mit dem Jenseits zu beschäftigen oder sich gar ein jenseitiges Vaterland vorzustellen. Und such kein besseres Vaterland. Wir lernen es von den Blumen, dass ich wie du vergehen muss. Das macht ihn aber nicht traurig, noch nicht. Er wendet sich vom Schrankenlosen froh zur rein irdischen Anmut zurück. Irdische Schönheit ist alles, mehr gibt es nicht. Er will zunächst glühend leben und sich dann dem Ewigen nie wieder hingeben. Das ist konsequent, wenn man den Glauben an Gott aufgegeben hat. Denn wer könnte den Unsterblichkeit geben, wenn nicht Gott? Aber den hat ja Ludwig Feuerbach aus seiner Brust hinweg gesungen. Nun scheint er frei zu sein für ein glühendes Leben, ohne die Last auf ein ewiges Danach zu schielen. Dieses Leben fasst Gottfried Keller nun in einem anderen Gedicht zusammen. Die Kindheit und Jugend ist wie eine frische und reine Welle, die sich hoffnungsfroh und durch blühende Alpenrosen hindurch ins Tal ergießt. Sie ist so klar und rein, dass sich der Himmel darin spiegeln kann. Dann wird es ruhiger. Die Welle gerät in die Tiefe, sie erfährt die Hitze des Tages und schließlich am Ende ihres Weges liegt sie versalzen und verbittert, still und mutlos da. Still. Damit haben wir nun zwei Extrempositionen. Auf der einen Seite die Vision von Jesaja mit dem universalen Frieden aller mit allen und die Resignation am Ende versalzen und verbittert und ohne jede Hoffnung auf irgendeine Zukunft zu existieren. Dazwischen gibt es natürlich alle Schattierungen von Ansichten und man kann auch nicht sagen, dass der Verzicht auf die Vorstellung des Weiterlebens nach dem Tode in jedem Falle zur Verbitterung führen muss. Man kann auch lebenssatt und mit dem Leben ausgesöhnt sein. Das Leben ist dann wie ein Film mit seinen schönen und schlimmen Ereignissen und Gegebenheiten, aber letztlich einfach ein gelebtes Leben, das zu seinem Ende kommt. Mehr ist nicht mehr zu erwarten und mehr wird auch nicht mehr erwartet. Man weiß einfach, dass das Leben nichts wesentlich Neues mehr bringen wird
und lässt es so gut sein.
Was allerdings in dieser Art zu denken nicht drin ist, ist die Dimension der Mitmenschlichkeit.
Solange ich nur mein eigenes Leben betrachte, kann ich ja etwas verbittert mich letztlich damit abfinden, dass, was einmal begonnen hat, auch ein Ende haben muss. Das ändert sich jedoch, wenn ich an einen geliebten Mitmenschen denke. Wenn mir ein geliebter Mitmensch in der Blüte seines Lebens wegstirbt, ein geliebtes Kind durch Unfall zu Tode kommt oder ein Mitmensch vergewaltigt und ermordet wird, dann lässt es sich nicht mehr so einfach sagen, nun, das kann halt geschehen. Wir empfinden dann einen Protest in uns. Wir können uns auch nicht einfach damit abfinden, dass die großen menschlichen Bestien, welche Millionen von Mitmenschen sinnlos hingemordet haben, einfach so ungestraft davonkommen sollen, dass am Ende die Täter endgültig über die Opfer triumphieren sollten. Da regt sich unser Gerechtigkeitssinn. Wir denken, es muss doch eine ausgleichende Gerechtigkeit geben. Aber muss es das wirklich? Kann man nicht, wie gewisse Existenzialisten behauptet haben, die Welt für absurd halten und sich mit der Absurdität der Welt abfinden? Sollte unsere Liebe zu einem geliebten Menschen wirklich letztlich absurd sein? Wir merken, dass hier mehr ins Spiel kommt als unser eigenes kleines Leben.
Wenn zum Menschen wesentlich Geschichtlichkeit, Mitmenschlichkeit und Freiheit gehören,
dann muss man irgendwie Antworten suchen, wozu denn solches dienen soll. Sollte der Mensch diese quälende Fragen nur darum mit sich tragen, um sich sein eigenes Leben zu vermiesen? Wäre ein solches Geschöpf, das um sich selber und um seine Sterblichkeit weiß und leben möchte, nicht ein zum Verzweifeln unglückliches Geschöpf? Im August des Jahres 1881 hatte der Philosoph und Philologe Friedrich Nietzsche am See von Silvaplana einen, wie er meinte, mächtigen Geistesblitz. Auf ein Blatt mit der Unterschrift 6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit schrieb er: Ich ging an jenem Tag am See von Silvaplana durch die Wälder. Bei einem mächtigen, pyramidal aufgetürmten Block unweit Surley machte ich Halt. Da kam mir dieser Gedanke: Wie, wenn dir eines Tages oder nachts ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche und dir sagte, dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzählige Male leben müssen, und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Große deines Lebens muss dir wiederkommen und alles in derselben Reihe und Folge. Und ebenso diese Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen und ebenso dieser Augenblick und dich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht und du mit ihr Stäubchen vom Staube. Würdest du dich nicht niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und den Dämon verfluchen, der so redete? Oder wie müsstest du dir selber und dem Leben gut werden, um nach nichts mehr zu verlangen als nach dieser letzten ewigen Bestätigung und Besiegelung?
Soweit das Zitat. Das mag eine Möglichkeit sein, sich mit dem Gedanken der Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Die ewige Wiederkehr von allem.
Es verwundert nicht, dass Nietzsche auf diesen Gedanken kam, denn er war ja Philologe und hatte sich sehr mit der Antike identifiziert. Und die Antike hatte ein zyklisches Weltbild, das heißt, es gibt in der Geschichte eigentlich keinen Fortschritt, sondern die Menschengeschichte, wie die Geschichte des Universums überhaupt, dreht sich im Kreise. Es gibt dann im Grunde genommen keinen Fortschritt. Die Bibel und dann auch die gesamte westliche Welt hat ein lineares Geschichtsbild. Das heißt, die Geschichte ist nicht ein Kreis von ewig sich wiederholenden Ereignissen,
sondern verläuft gerade wie eine Linie und hat entsprechend eine Entwicklung und einen Fortschritt. Denkt man die Geschichte als einen fortschreitenden Prozess, dann drängt sich auch die Frage auf, wie verläuft dieser Prozess? Gibt es Gesetzmäßigkeiten? In welche Richtung geht dieser Prozess? Ist die Geschichte ein Prozess auf eine immer bessere Welt hin oder ist die Geschichte eine Abfallbewegung, der Abfall von einem guten Anfang in die Richtung einer immer schlechteren Welt, also die Geschichte einer Dekadenz?
Es gab und gibt Versuche, die Geschichte der Welt und insbesondere der Menschheit zu durchschauen, irgendeinen größeren Plan darin zu entdecken und die eigene Situation in der Geschichte zu verorten. Dabei hat man die Tendenz, den eigenen Standort innerhalb der Geschichte als möglichst hoch, wenn nicht gar als Vollendung der Geschichte zu sehen. Alles Frühere wird dann gleichsam zur Vorgeschichte, die auf die heutige Situation zuläuft und dann die heutige Situation in die Vollendung mitnimmt. Wir sehen dieses Schema zum Beispiel beim kalabresischen Abt Joachim von Fiore. Joachim von Fiore lebte von 1130 bis 1202, also Ende 12. Anfangs 13. Jahrhundert.
Beim Nachdenken über die menschliche Geschichte lehnte er sich an die Dreifaltigkeit an.
Er verkündete dann, dass die Zeit des Alten Testamentes, das Zeitalter des Vaters, die des Neuen Testamentes und der jungen Kirche die Zeit des Sohnes seien und dass dann das Zeitalter des Heiligen Geistes anbreche. Dieses dritte, glückliche Zeitalter werde von der spirituellen Intelligenz erleuchtet sein und alle Freuden des himmlischen Jerusalem bieten. Das letzte, das dritte Zeitalter steht im Zentrum des joachitischen Geschichtsbildes. Diesem Zeitalter sagt man auch das Dritte Reich. Vor diesem Dritten Reich kommt allerdings noch der Antichrist, der dann aber von einer kirchlichen Persönlichkeit besiegt wird. So identifizierten einige joachitische Franziskaner den heiligen Franziskus aufgrund seiner Stigmata als alter Christus. Seine Joachims Ideen fanden im späten 13. und 14. Jahrhundert großen Anklang und verbreiteten sich schnell. So beeinflussten sie auch Dante Alighieri, vermutlich über die spirituelle Strömung der Franziskaner, der dann auch Joachim von Fiore in seine göttliche Komödie aufnahm. So wie er auf die spirituellen Franziskaner wirkte, so kann man auch seinen Einfluss bei den Täufern der Reformationszeit, zum Beispiel bei Thomas Münzer, und schließlich auch bei Lessings Erziehung des Menschengeschlechtes, so wie bei Hegel, August Comte, Karl Marx und in Ernst Blochs Prinzip Hoffnung erkennen.
Papst Benedikt XVI. Ist seit Jahrzehnten ein führender Joachim-Spezialist. In seiner Habilitationsschrift von 1956 mit dem Titel Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura beschäftigte er sich mit der Auseinandersetzung des Generalministers und Theologen Bonaventura mit dem Gedankengut von Joachim von Fiore. Als Generalminister musste er sich damit beschäftigen, denn obwohl Joachim den Beginn des dritten Zeitalters mit dem Wirken des heiligen Benedikts von Nursia ansetzte, hatten einige besonders spirituelle Franziskaner das Wirken des heiligen Franziskus zum Beginn des dritten Zeitalters, also jenes des Heiligen Geistes, erklärt. Wenn der Wunsch der Vater des Gedankens ist, dann zeigt sich darin unschwer die Sehnsucht nach einer glücklichen und erfüllten Zeit des Friedens und des gegenseitigen Verständnisses, oder wie man es auch deutlicher sagen kann, es zeigt sich die menschliche Sehnsucht nach dem Himmel. Ein anderer Denker, der französische Mathematiker, Philosoph und Religionskritiker Marie-Auguste Comte, sah den Zeitlauf der Geschichte etwas nüchterner. Für ihn verlief der Geschichtslauf in drei Phasen. Die erste kindliche Phase der Geschichte ist die religiöse Phase, ihr folgt die zweite jugendliche Phase als Zeit der Metaphysik, also der Philosophie, und schließlich folgt die dritte und letzte Phase, nämlich die männliche Zeit der positiven Wissenschaft. Positiv ist die Wissenschaft, weil sie ohne einen religiösen oder philosophischen Überbau selber entdeckt und bestimmt, was Sache ist.
Ich überspringe hier andere geschichtsphilosophische Entwürfe, wie beispielsweise jenen von Hegel, und betrachte wiederum in recht verkürzter Weise die Geschichtsdeutung des Jesuiten, Theologen und Wissenschaftlers Pierre Teilhard de Chardin. Er war ein Spezialist für die Frühzeit des Menschen. Ich zitiere Wikipedia. Teilhards Ansichten über die Entwicklung von Welt und Kosmos standen in klarem Kontrast zum biblischen Fundamentalismus und zum religiösen Kreationismus. Für die katholische Kirche stellten sie eine Bedrohung der traditionellen Theologie und des kirchlichen Lehramtes dar. Die meisten Schriften Teilhards wurden vom Vatikan abgelehnt und durften zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht werden. Nach Teilhards Tod erreichten seine Werke rasch große Auflagen und wurden in viele Sprachen übersetzt. Sein bekanntestes Buch, Der Mensch im Kosmos, erschien 1959. Soweit das Zitat. Die ganze Evolution ist geprägt durch ein kontinuierliches Streben nach Mehrsein. Mit dem menschlichen Gehirn erreichte die Komplexität der Materie ihren Höhepunkt. Aber sie geht auf einer anderen Ebene weiter, nämlich auf der psychisch-geistigen, kulturellen und sozialen des Menschen. Die psychische Temperatur der Menschheit erhöht sich. Das führt zu großen Spannungen und Konflikten. Heute ist der kritische Punkt erreicht, wo wir uns entscheiden müssen, Untergang oder organische Einswerdung. Durch die Verdichtung verstärkt sich auch das globale Bewusstseinsfeld. Die Menschen werden einsichtiger, erkennen größere Zusammenhänge. Daraus erwächst die Einsicht, dass die Menschheit nur überleben kann, wenn sie sich als ganzheitlichen Organismus sieht und sich entsprechend organisiert. Die Menschen müssen sich an ein größeres Ganzes hingeben, um zu überleben. Sich selber hingeben kann er nur einem Größeren als er selbst. Dieses Größere kann nicht ein Etwas, sondern muss ein Jemand sein, also eine Person. Aus christlicher Sicht ist diese Person göttlich. Es ist der kosmische Christus. So findet dieser Mensch zu einer neuen Form der Liebe, zur wahren Nächstenliebe. Seine egozentrischen Bedürfnisse vermindern sich allmählich. Im Verlauf dieses Prozesses verwandelt sich sein ganzes Wesen. Das Drängen von unten und die Anziehungskraft von oben zieht und treibt die Menschheit in einem sich verjüngenden Spiralengang auf ein höchstes personales Zentrum hin, zu ihrer Vollendung.
Naturwissenschaftliche Entwicklungstheorie und christliche Heilslehre sind zwei verschiedene Ansichten desselben Prozesses. Teilhard selber fasst sein Weltbild in einer Art Glaubensbekenntnis zusammen.
Ich glaube, das Universum ist eine Evolution. Ich glaube, die Evolution geht in Richtung des Geistes. Ich glaube, im Menschen vollendet sich der Geist im Personalen. Ich glaube, das höchste Personale ist der Christus Universalis. Das sogenannte New Age hat Gedanken von Teilhard de Chardin aufgenommen. New Age unterscheidet drei Zeitalter, jenes des Widder bis zur Geburt Christi, dann folgt das Zeitalter der Fische und schließlich in unserer Zeit, also seit etwa den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, das Zeitalter des Wassermanns. Durchgesetzt hat sich der Gedanke des Fortschritts auf eine bessere Welt hin. Es gab Systeme wie etwa den Marxismus, welche diese bessere Welt mit Gewalt durchsetzen wollten. Es gab Systeme, die im Anschluss an die Evolutionstheorie einen Sozialdarwinismus propagiert hatten. Sozialdarwinismus bedeutet, der Stärkere setzt sich durch. Erklärt man nun ein bestimmtes Volk oder eine bestimmte Rasse zu Herrenmenschen, dann gibt man den Mitgliedern dieses Volkes oder dieser Rasse das Recht, sich mit Gewalt durchzusetzen und andere Völker oder Rassen auszurotten. Der Nationalsozialismus war eine solche Ideologie. Aber jeder andere Rassismus oder religiöse Fanatismus hat das gleiche Denken zur Grundlage. Doch man kann einen Fortschrittsoptimismus auch ohne solche gewaltsame Ideologien haben. So hat der Fortschrittsoptimismus im Zeitalter der Aufklärung einen enormen Aufschwung erhalten. Weiter lässt sich mit Franz Josef Nocke sagen, ich zitiere wörtlich aus Josef Nocke, was können wir hoffen? Die Idee des Fortschritts hat seit dem 19. Jahrhundert das Denken der Gesellschaft stark beflügelt. Es gibt dazu folgendes Beispiel. 1835 fuhr in Deutschland von Nürnberg nach Fürth die erste Eisenbahn. Der Jubel über dieses revolutionäre Ereignis schlug sich sogar im Brockhaus-Konversationslexikon von 1838 nieder. Im Artikel Eisenbahnen las man von den brausenden Dampfkolossen, die beschleunigt eine neue Weltperiode herbeiführen, in der sich die Völker zum friedlichen Reich der Sittlichkeit und Freiheit zusammenfänden. Nach diesem wahrhaft göttlichen Ziel hat die Geschichte von jeher ihren Lauf gerichtet, doch auf den stürmisch vorwärts rollenden Rädern der Eisenbahnen wird sie es um Jahrhunderte früher erreichen. Soweit das Zitat. Ein weiteres Zitat von Josef Nocke. Diesem kurzen Text lässt sich ein ganzes Bündel von Überzeugungen entnehmen. Erstens, die Geschichte verläuft von jeher zielgerichtet. Zweitens, der Lauf führt aufwärts zum Besseren hin. Und drittens, die kommende neue Weltperiode wird durch Sittlichkeit, Frieden und Freiheit gekennzeichnet sein. Viertens, die Technik wird die positive Entwicklung beschleunigen. Fünftens, das Ganze hat eine religiöse Bedeutung. Das Ziel ist wahrhaft göttlich. Soweit das Zitat. Dazu drei Bemerkungen. Erstens sieht man in dieser Zukunftseuphorie deutlich das, was ich Diesseitsvertröstung nenne. Die Diesseitsvertröstung ist sozusagen der Gegenspieler zur Jenseitsvertröstung. Jenseitsvertröstung meint, auch wenn es dir in diesem Leben schlecht geht, tröste dich, im Jenseits wird dann alles besser. Der Einsatz im Diesseits lohnt sich nicht. Die Diesseitsvertröstung sagt im Gegensatz dazu, da das Jenseits eine unsichere Sache ist und es das vielleicht überhaupt nicht gibt, darum richte dich im Diesseits so gut wie möglich ein. Hole aus dem jetzigen Leben heraus, was immer herauszuholen ist, ohne Rücksicht darauf, dass damit andere unterdrückt und ausgebeutet werden. Lebe jetzt und intensiv und mit allem dir möglichen Reichtum, denn mehr als dieses eine Leben hast du nicht. Die Diesseitsvertröstung fördert entsprechend den Egoismus des Einzelnen wie ganzer Völker. Das Gefälle von Arm und Reich wird größer, reiche Länder können ohne Hemmnisse ärmere Länder ausbeuten. Was soll man sich da Gedanken darüber machen? Genieße das Leben und kümmere dich nicht um andere. Zweitens ergibt sich allerdings die Frage, ob der Fortschritt im technischen Bereich auch schon ein Fortschritt im Humanen ist. Oder ist es der Fortschritt von Pfeil und Bogen hin zu Atomwaffen, wie es der Philosoph Adorno 1962 nahelegte? Der Fortschritt im naturwissenschaftlichen Bereich ist nicht gleichbedeutend mit dem Fortschritt im Humanen. Der Gedanke des Fortschritts in dieser Weise vorgestellt, erhielt mit dem Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert eine tiefe Verwundung. Diese Wunde lässt sich nicht heilen, darf sich nicht heilen lassen. Die menschliche Katastrophe des Zweiten Weltkrieges müsste die Menschheit eigentlich belehren. Aber es scheint, dass die Menschheit dazu neigt, solche Katastrophen zu vergessen. Drittens ist ein Fortschritt so gedacht, dass die Welt letztlich eine Art Himmel auf Erde ist, dass der Mensch folglich daran arbeiten soll, dass irgendeine kommende Generation den Himmel auf Erden hat, nicht sehr motivierend. Warum soll ich mir Opfer abverlangen, nur damit es irgendeinmal irgendeine Generation besser hat? Verlangt das nicht etwas viel Idealismus? Außerdem muss man dann irgendwie die gewaltigen Verbrechen, die an Menschen der Vergangenheit begangen wurden, einfach ausblenden. Darf man so etwas wie den Holocaust einfach als notwendigen Schritt in der Aufwärtsentwicklung der Menschheit betrachten? Lässt sich dann damit nicht jedes Verbrechen irgendwie wegerklären und verharmlosen? Ich meine, eine Hoffnung, die für irgendeine zukünftige Generation und nur für sie Geltung hätte, greift zu kurz. Das ist nicht die christliche Hoffnung. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt, so sagt es Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 12, Vers 15. Wem wird denn, wenn du stirbst, all das gehören, das du hier und jetzt angehäuft hast? Das gilt von jeder nur innerweltlichen Hoffnung. Einmal wird jedes irgendwie paradiesisch gestaltete Diesseits vergehen. Anfang des letzten Jahrhunderts träumte man noch davon, einmal ein Medikament zu finden, das den Menschen gut mache, also eine eigentliche Gutmachpille. Heute gibt es Menschen, die sich einfrieren lassen in der Hoffnung, man werde einmal ein Medikament gegen die Krankheit haben, an der sie jetzt sterben würden. Sie erhoffen sich also eine selbstgemachte Unsterblichkeit. Der 28-jährige Karl Marx hatte prophezeit, die klassenlose Gesellschaft des Kommunismus werde den totalen Menschen schaffen und die gesellschaftliche Arbeit durch freie Tätigkeit ersetzen. Sie werde jedem Einzelnen ermöglichen, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift, so Karl Marx. Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Gewalt ist die Hebamme der Geschichte. Auch das ein Wort von Karl Marx. Allerdings, ein Fortschritt, erst recht, wenn er mit Gewalt erkämpft werden muss, kann nicht jene Hoffnung sein, welche den Menschen froh machen könnte. Außerdem ist auch das Ende des Fortschritts absehbar. Nicht nur hat die Fortschrittsideologie durch den Nationalsozialismus eine grausame Wunde erfahren, die nicht aufhören will zu bluten, noch lässt es sich verleugnen, dass das Wachstum nicht unendlich weitergehen kann. Irgendwann kommt jedes Wachstum an seine Grenze. Die Zukunftshoffnungen, die sich die Menschen machen, sind in der Regel Hoffnungen, die sich innerhalb unserer Welt, die sich also im Diesseits, erfüllen werden. Bei Jesus tönt das jedoch ganz anders. In jenen Tagen nach der großen Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Soweit das Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 24 bis 26. Es handelt sich also bei der endgültigen Zukunft nicht um das Durchbrechen dieser Welt in die andere, sondern es geht um das Einbrechen Gottes in die diesseitige Welt. Die diesseitige Welt wird dadurch zugleich gesprengt und umgeschmolzen in die neue Welt, verwandelt in die neue und ewige Dimension. So ist also die eigentlich christliche Hoffnung keine rein innerweltliche Hoffnung, sondern die eine große Hoffnung, die alle kleinen innerweltlichen Hoffnungen zwar übersteigt, die aber in den kleinen Hoffnungen bereits aufleuchten kann. Dazu schreibt Papst Benedikt: Der Glaube an die Wiederkunft Christi ist so zunächst die Absage an die innergeschichtliche Vollendbarkeit der Welt und gerade mit diesem negativen Gehalt der Schutz des Menschen vor der Entmenschlichung durch sich selbst. Glaube an die Wiederkunft Christi ist aber darüber hinaus die Gewissheit, dass die Welt dennoch vollendet wird von der Unzerstörbarkeit der Liebe her. Die Geschichte ist nur außerhalb der Geschichte vollendbar und gerade wo sie auf ihre eigene Transzendierung hingelebt wird, wird sie je auf ihre Vollendung geöffnet. Der Antichrist ist von daher die unbedingte Schließung der Geschichte in ihrer eigenen Logik. Soweit das Zitat.